Der Golf Podcast mit Beauty und Benny.
Der Wonnemonat Mai mit dem 14.05. Es ist wieder ein Dienstag und hier ist wieder euer Podcast Hard aber Fairway und ich als Dachdeckerin. Die liebe Chiara ist hier, die darf euch erstmal ankündigen, wer heute hier in der Folge ist, nämlich unsere Nummer 1, der Beauty und klassisch wie ein Dachdecker. Habe ich das doch schön gemacht und dich heute willkommen geheißen hier, oder?
Ja, ich hatte ja gerade auch das Radio an und da wurdest du mir ja auch nochmal näher gebracht. Ja, und das ist die neue Art der Vorstellung und ja, vielleicht sollten wir das auch mal in Angriff nehmen. Dienstagmorgen. Ja, wird jeder nochmal im Radio dran erinnert.
So ist es. Ja, lustig, ne? Dieses ganze Social Media und Influencer-Ding. Es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, kann man ja nicht anders sagen. Ich habe jetzt auch gerade einen Trend gelesen, wo es wirklich um AI-Influencer gibt, die komplett generiert sind und nichts mehr mit echten Menschen zu tun haben. Witzigerweise ist auf diesen Profilen, also sehen aus wie ganz normale Menschen, laufen rum, sind dann für die Zielgruppe entworfen, so der Mann, der deutsche Polizist mit dem Schäferhund, der wandern geht und so, für die DIY-Community und Desperate Housewives. Ja, alles Fake aus der Tube, aber ehrlich gesagt ist da mehr Content und weniger Werbung drin als bei realen Influencern. Also ganz witzig, diesen Trend zu sehen. Irgendwann haben wir gar keine echten Menschen mehr, sondern nur noch irgendwie so generierte Bots, aber ist auch okay dann am Ende des Tages, weil die sind immer freundlich und bedanken sich, oder?
Ja, und wenn man das Ganze so ein bisschen verfolgt und auch ich einige Podcasts selber höre, es nimmt da halt auch schon an Überhand, dieses jetzt Werbepause oder Werbung dafür. Da versuchen wir uns ja noch so ein bisschen fernzuhalten. Und auch in der Folge 175 wird euer Hörgenuss nicht durch eine Werbung unterbrochen. So viel kann ich schon mal sagen.
Genau. Und Open Source, Creative Commons. Wir sind die Giving Community hier.
Ja, und wundert euch dann nicht, falls nächste Woche die erste Werbung kommt. Ja, kann passieren.
Ich habe deine Stimme schon synthetisiert, Beauty. Weißt du, was du sagst, das kann ich auch reinprompten. Irgendwie Ergebnisse, PGA-Tour und ein bisschen Rory-Hate. Das kriege ich hin, das kriege ich gepromptet.
Das ist korrekt und demnach sind wir da gespannt, wie das so weitergeht. Und du hast recht, diese ganze AI-gesteuerte Sache ist natürlich dahingehend interessant, weil dort auch langzeitlich gewisse Sachen beobachtet werden. Und dann kriegt man tatsächlich auch die Sachen nur gezeigt, die man selber so verfolgt. Und das ist manchmal schon gruselig selber, aber hat natürlich auch zum Vorteil, dass man da eventuell in Zukunft vielleicht dann irgendein Folder Themen angibt und dann bekommt man da was zusammengeschnitten.
Ja, ganz bestimmt.
Was dann halt so, und demnach,
hey, du interessierst dich doch für XYZ-Marke. Hier, übrigens noch 20 mehr. Also ich sage ja immer, jeder die Echokammer, die er verdient. Man hört ja das, was man isst. Oder man isst, was man isst. Sagt man ja schön. Und heute ist übrigens, ich wollte ja unsere Tradition nicht in Folge 175 brechen. Heute ist ja wieder ein kurioser Feiertag. Und zwar ist heute der bundesweite Wandertag. Und das passt doch wunderbar zu unserem Thema Golf. Denn auch beim Golf, die einen oder anderen werden es wissen, legt man schon diverse Strecken zurück. Das wäre ja einfach, dass man sagt, naja, Golfer können ja gar nicht so lange laufen. Der Platz ist ja bloß 7 Kilometer lang. Wie kommen da diese 14 Kilometer zustande? Tja, dafür muss man, glaube ich, mal eine Runde 18 Loch gespielt haben. Weil der Platz wird natürlich von uns in der gesamten Breite genutzt auch, nicht nur in der Länge.
Ja, genau. Und ich sage ja auch immer, ist der angenehmste oder die angenehmste Wanderung, die man sich vorstellen kann, auf den meisten gut gepflegten Anlagen, zwischen den Bäumen auch noch, sag ich mal, Ostern zu spielen, ist dann halt schon Abwechslung und macht, glaube ich, dann auch jeden Spaß. Und jeder sollte halt auch mal so eine Runde da tracken, so von wegen, wie viele Schritte habe ich gemacht und all die Sachen. Dann sieht man nämlich sehr schnell, dass klar, die 7000 Meter roundabout, wie du es gerade gesagt hast, oder sagen wir 6000 Meter, bei den etwas kürzeren Kursen, wären dann mal schnell fast die doppelte Länge, beziehungsweise ja anderthalb mal auf die Gesamtstrecke gesehen. Und da kann man sich dann schon vorstellen, warum man nach so einem 5-Stunden-Golftag ganz gut ins Bett fällt und auch angenehme Träume hat, wie man zum Beispiel es beim nächsten Mal eventuell besser machen könnte, dass dann vielleicht 1000 Meter kürzer da noch dazukommen. Und ein wichtiger Punkt, der halt immer unterschätzt wird, ist, die Platzangabe ist halt immer nur die reine Spielbahn. Es gibt keine Angaben dafür, wie die Wege von Grün zum nächsten Abschlag zum Beispiel noch sind. Und auch dort habe ich Erfahrungen schon gemacht, wo man dann ein kurzes Par 4 nochmal laufen durfte, um zum nächsten Abschlag überhaupt zu kommen. Oder geschweige denn dann noch eine Straße zu überlaufen und einen Weg zu kreuzen. Und da kommen natürlich dann Extrameter nochmal extra dazu, die so auf einer Scorekarte oder gegebenenfalls allgemein gar nicht angegeben sind. Und da kann man schon sagen, dass im Durchschnitt die Wege von Green zum nächsten Abschlag roundabout nochmal locker 1000 Meter auf so einer Golfrunde zusätzlich sind.
Also Golf ist gesund, das haben wir ja in diversen Berichten schon gesehen, auch statistisch belegt, gut für Herz-Kreislauf. Weiter Golf spielen, das ist das Motto, von daher. Da müssen wir euch ja nicht sagen, ihr seid ja eh Golf begeistert, sonst würdet ihr keinen Golf-Podcast hören. Aber ich habe ein schönes anderes Thema für dich, Beauty, und das wollte ich mal in den Raum räufen. Ich habe eigentlich zwei kleine Themen mitgebracht, die ich diese Woche von Social Media aufgeschnappt habe. Und zwar einmal ist es über Seiergolf ein Tweet, der sozusagen hier repostet wurde. Den will ich dir mal vorlesen, weil die Geschichte dahinter finde ich ganz gut und mal deine Meinung auch zu hören. Und zwar ist es, ich lese mal auf Englisch und übersetze natürlich dann, a 15 Handicap can hit a tour-level shot at any moment, but an average baseball player can't throw a 95 miles per hour heater or hit a 400-foot home run. I think this is a part of why golf drives us insane. Sometimes we get a glimpse of grandeur. Also frei übersetzt, jeder, der ein bisschen sich mit Golf beschäftigt, ein bisschen besser ist, und da wird ja der durchschnittliche Handicap 15er, zu dem ich mich mal auch zähle, eingepackt, wo man sagt, ja, man schafft es schon, ein Tour-Level-Shot zu schlagen als Handicap 15 und hat die Möglichkeit, das zu machen. Das hat man, wenn man es jetzt vergleicht mit absoluten Profisportlern, egal in welcher Sportart, ob nur Stabhochsprung, Golf, Fußball oder irgendwas, da wird man halt nie schießen können wie einen Messi, einen Freistoß ins Tor oder einen Baseball wird halt hier genommen mit der Miles-per-Hours-Anzeige. Und dass das uns halt einfach so verzweifeln lässt, weil wir überhaupt einmal ranschnuppern dürfen, wie es sich anfühlt, diesen perfekten Shot. Und ich glaube, das haben viele schon mal, dieses, weißt du schlägst das Ding und das fliegt. Und genau, wie Nate immer sagt, it's called the center of the club. Wenn man mal wirklich die Mitte des Clubs im Clubcenter trifft, hast du diesen unglaublichen, perfekten Ballflug. Und da fühlt man sich auf einmal wie ein Tourprofi. Ich glaube, der Unterschied zum Tourprofi ist, die machen das jeden Schlag und nicht nur einmal alle 100 Schläge.
Ja, und das Gute ist halt, dass Golf auch immer ein Ergebnissport ist. Egal, wie jetzt quasi der Treffer auf der Schlagfläche war. Ich glaube auch, dass dieser Spruch eher auf das Ergebnis des Balles dann zurückführt. Nehmen wir da ein Hole-in-One. Ne, im Endeffekt ist es dann völlig egal, wie der Schlag zustande gekommen ist. Wenn der reingeht, ist und bleibt es ein besonderer Schlag. Und man sieht ihn zwar gefühlt inflationär auf den Touren, aber halt auch, weil dort auf der PGA-Tour dort 160 oder 120 echt fähige Spieler auf vier Par 3 immer die Chance haben und auch oftmals die Fahne angreifen. Demnach ist es da natürlich schon öfter noch zu erleben. Aber durch dieses Ergebnis, worauf dieser Satz auch so ausgelegt ist, ist es natürlich jedem von uns möglich, bei jedem Par 3, wo man auftritt, einen dieser Momente zu haben, der jetzt in anderen Sportarten halt nicht so einfach ist. Also kaum jemand kann dann halt auf einmal den Ball so schnell werfen, den ein Baseball aus einem Stadion schlagen oder ähnliches, ein Slam-Dunk aus dem Basketball halt so einfach machen. Und das ist, glaube ich, das, was Golf halt ausmacht, dass es für jedermann zum einen ist, altersunabhängig.
Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt mit dem altersunabhängig, ja, weil du ja in den anderen Sportarten so mit Anfang 20, Mitte 20 in deiner Prime bist, ne?
Ja, und dann können diese besonderen Ergebnisse zustande kommen. Bester Beispiel, dieser Jugendgolfer, der bei der Eröffnung von Tiger Woods' Golfkurs da gibt es ja auch so ein berühmtes Video von, an so ein paar drei direkt so ein Hole-in-One schlägt. Solche Momente können dann da halt zustande kommen, egal ob du 12 bist oder halt 61. Und ich glaube, das ist das absolut Besondere, worauf jeder sich immer wieder freut, auch wenn die letzte Runde eine Vollkatastrophe war. dass man auf den Platz geht und der Meinung ist, okay, heute kann die perfekte oder halt die besondere Runde halt einfach passieren.
Ja, und selbst wenn es nicht die besondere Runde ist, ich glaube, allein wenn man diesen Tour-Level-Shot schlägt oder mal überhaupt schlägt, das ist halt so ein Adrenalin, wo man denkt, boah, ich hab's drauf, ich bin eigentlich Tiger Woods. Ich spüre ein bisschen von ihm in mir. Ich kann das. Das ist ja dieser Satz, ich kann das. Das halt hält genau 3 oder 4 Shots lang, bis das dann die Realität einen wieder einholt. Aber allein, dass man halt, dass Golf einem so dieses perfekte Shot-Ergebnis mal mehr, mal weniger oft verspricht und gibt. Und dass man hat, auch so ein langer Putt, der dann auf einmal fällt. Jeder Amateur hat ja bestimmt schon mal den 10-Meter-Putt gelocht. Ne? Das heißt nicht, dass er ihn 10-mal lochen kann, aber dass er ihn locht, ja. Und das auch in wichtigen Momenten. Und allein das lässt einen ja immer wieder dran glauben, dass man es wieder machen kann. Und da jagen wir hinterher. Und ich glaube, deswegen ist Golf halt so spannend, weil es halt so unendlich schwierig ist und gleichzeitig man aus Zufall manchmal die besten Schüsse hinkriegt und ich glaube, daran muss man sich mehr festhalten als an den schlechten Dingen, dass man sagt, ey, wenn man einmal pro Runde alleine einen perfekten Schlag geschafft hat, ist das schon was wert.
Absolut, ja, und das ist der Grund, warum man auf den Platz geht und der Grund, warum all die Leute, die sagen, dass ich jetzt damit aufhöre, spätestens eine Woche später es wieder probieren und wieder auf dem Platz zu finden sind. Und ich glaube, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Dieser Satz ist eigentlich eine perfekte Zusammenfassung, wie das Ganze immer so abläuft.
So ist es. Dann das zweite Thema, was ich noch mitgebracht habe, bevor wir mal gucken, was jetzt ist ja Champions Week, PGA Championship und auch noch andere Sachen. Wieder eine Zusammenfassung, was wir auch haben. Der Beamtengolfer, ich glaube, das ist eine Folge von uns. Be a boring Golfer. Ne? Also sei einfach langweilig beim Golf. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten von uns wahnsinnig schwer fällt, weil wir dann doch, wir sind ja die Long Drive Hitter und die Tiger Line Cutter und ach, da durch den Wald komme ich durch und den Hero Shot habe ich bestimmt im Bag. Aber ja, gutes Golf, wie du schon vorhin gesagt hast, ist Ergebnis-Golf und ein gutes Ergebnis ist halt, wenn ich mich zusammenreiße und keine irren Schüsse mache. Und die haben hier 7 Punkte, die wollte ich auch mal ganz kurz erwähnen. Der erste ist quasi stay hydrated, also trink genug, sagen wir ja auch oft genug Wasser mitnehmen, gerade jetzt im Sommer wieder, also pro 9 Loch 2 Liter irgendwie mindestens. Always warm up, da sagst du ja auch auf der Driving Range bringt es nicht, neue Techniken vor einem Turnier oder irgendwas zu schlagen, sondern einfach halt die kleine Warm-up und zu gucken, wie fliegt der Ball heute, sich daran ein bisschen anzupassen. Und dann, glaube ich, sind 2 Sachen sehr wichtig, nämlich play your game und swing your swing. Und das ist halt, das bringt halt nichts auf der Runde, irgendwas umstellen zu wollen, nur weil andere Leute einem was sagen, ne?
Ja, genau. Also die meisten Punkte sind ja, sag ich mal, selbsterklärend. Das langweilige Spiel daraus machen, das Warm-up wirklich nur dahin gehen, sich warm zu machen und jetzt nicht noch eine halbe Trainerstunde gefühlt draus zu machen und irgendwelche Änderungen vorzunehmen, weil die passen dann sowieso nicht mehr ins Schwungsystem. Und mit dem Swing Your Swing ist ja so relativ, ja, muss man natürlich auch aufpassen, aber wie gesagt, nicht noch kurzfristig irgendwelche Änderungen mit einbauen.
Ich glaube, das heißt nicht, dass man nicht zum Trainer gehen soll und den Schwung besser machen kann, sondern ich glaube, es geht darum, dass man das, was man trainiert hat, nicht so last minute ändert.
Genau, richtig. Dann
aus YouTube.
Play One Shot Shape, das ist halt, was ich auch bei guten Spielern schon gesehen habe, die dann meinetwegen den ganzen Tag einen leichten Slice hatten und dann versuchen sie 4, 5 Spielbahnen einen Draw in irgendeine Spielbahn reinzuschlagen und wundern sich, warum der Ball als Rechtshandspieler immer auf der rechten Seite des Grün verfehlt. Ist dann halt, wieder die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in der Situation, glaube ich. Demnach ist es halt an dem Tag so, dass der Ball immer leicht nach rechts fällt. Dann nimm das so an und spiel immer Mitte grün, da kann da nicht allzu viel passieren.
Ja, das war ja auch ein Thema, was quasi Martin Keimer wollte ja unbedingt noch den zweiten Shape reinkriegen. Das ist ja die Legend, dass er dadurch halt sich auch ein bisschen das Game kaputt gemacht hat. Also dieses eine Shot-Shape, da hört man ja auch immer so, hier mache ich mal einen Low-Cut und da mache ich mal einen Stinger-Draw und irgendwas. Da ist natürlich einfacher, wenn man einen Shape hat, ne?
Genau, ja.
Einfach Konsistenz eine Sache machen. Genau, nächster Punkt, Don't Play Hero Golf, ja.
Das ist eigentlich auch wieder wunderbar.
Vor allem nach einem schlechten T-Shirt, ne?
Genau, wenn der aber halt im Mist liegt, sollte man jetzt nicht noch sich tiefer in den Mist eingraben, sondern meinetwegen auch Längenverlust oder Distanzverlust einnehmen, zurückchippen, querchippen oder halt dann auch einfach unspielbar erklären. Es ist dann halt, ich hatte auch auf meiner letzten Runde, die ich gespielt habe, interessantes Gespräch da mit dem Matze drüber. Grüße natürlich an der Stelle raus. Dass da eine Balllage war, die war im Semiraff, aber halt umgeben von irgendwelchen Ästen. Und ich habe dann gesagt, ich so, ja, man könnte ja alles probieren, aber das würde es halt nicht besser machen. Demnach würde ich hier mit meinem nächsten Schlag im 1-Meter-Umkreis vielleicht liegen. Also nimm einfach den Drop, gedroppt.
Also unplayable.
Genau, und spielbar erklärt. Das war ein paar 5, den Ball nach vorne transportiert, einen guten Schlag ins Grün und den Putt gelocht und dann war halt trotzdem das Paar da. Weiß man halt jetzt nicht, ob das dann halt auch zustande kommt, wenn man da halt irgendwas versucht, aus den Fichten noch zu schlagen.
Ja, aber das sehe ich ja immer wieder, dass man sagt, den kriege ich da raus, das schaffe ich schon.
Ja. Situation da realistisch einschätzen. Gibt's eine Chance, klar, kann man das immer wieder probieren, aber sonst da lieber den Strafschlag in Kauf nehmen. Am Ende wird dann abgerechnet und ein Strafschlag auf 18 Loch lässt sich durch ein oder zwei gute Putts dann im Endeffekt auch wieder ausgleichen.
Ja, und der letzte Punkt ist dann, don't try to get one back after a bad hole. Ja. Also, dass man sagt, jetzt habe ich einen Bogey oder einen Double Bogey gemacht, jetzt muss ich ja unbedingt hier was riskieren. Ne?
Genau, und das ist ja dann auch wieder das, was es gerade aufgebracht hat. Dass wenn man dann halt zu aggressiv wird nach einem schlechten Loch, meinetwegen was auch immer, sieht man, dass Turnierrunden oft in so einem Stretch von 3-4 Löchern kaputt gehen, weil dann halt dann nach einem Double Bogey ein Triple Bogey und noch ein Triple Bogey gepackt wurde. Was dann halt eventuell auch zu tun hat mit Punkt 1, dass nicht ausgiebig getrunken wurde, oder Punkt 6, dass eben zu viel riskiert wurde, weil der Ball nicht so gut lag. Und das sind halt so Dinge, wenn ich das halt machen kann, und da geht's nicht darum, in einer Just-for-Fun-Runde dann zu sagen, na, ich probiere den mal, im Turnier mache ich es ja anders. Das stimmt halt nicht. Das erzählen immer viele. Umsetzen tut es aber keiner. Denn wenn ich das so in meinem Körper abspeichere, meinem Gehirn ist da jetzt nicht so der beste Freund dann dafür, weil der Mann erinnert sich dann halt dann nur an seine guten Rettungstaten aus den Situationen und nicht an den realistisch schlecht gespielten. Und demnach ist es dann schon besser, smarter zu spielen und in dem Fall halt ein langweiliger Golfer zu sein, wie du auch so schön immer zu mir sagst.
ja, du
wenn
bist
man langweilig
unglaublich
spielt,
langweilig.
Ist das ganz gut.
Triffst immer diese Green Regulation und machst diese langweiligen Schwünge, die gut aussehen. Es ist, hör doch mal auf, mach doch mal, riskier doch mal was.
Ja, genau.
Nee, und ich glaube, um das zusammenzufassen, der Beamtengolfer, also der langweilige Golfer, macht halt dann den guten Score über die Zeit. Und ich würde sogar noch jetzt gerade im Mai auch aus meiner Erfahrung noch einen Punkt dazu packen, nämlich öfter mal den provisorischen spielen, wenn man nicht 100% sicher ist, dass er auf dem Fairway ist, weil ich hatte das jetzt halt echt so oft, dass der Ball einfach weg ist, weil obwohl man den genau gesehen hat, genau gewusst hat, wo er landet, seine Länge kennt, aber das Gras wächst halt jetzt gerade wieder so diabolisch hoch oder in sich zusammen, dass halt auch mal einfach nach den 3 Minuten, die ja gerne auch mal etwas noch, diese Regel wird ja übersehen, dass es eigentlich 3 Minuten sind und nicht 5, da wird halt gerne auch 8 Minuten gesucht, kenne ich ja. Aber dass das halt sozusagen man wenigstens einen Anhaltspunkt hat oder sozusagen seinen provisorischen weiterspielen kann, also oft mal die Chance auf einen provisorischen zu machen, ne?
Genau, ja, und vor allen Dingen jetzt in der Jahreszeit, wenn so ein bisschen Feuchtigkeit nur dazukommt, da wächst halt alles hoch und dicht zu. Da kann es dann halt auch schon mal sein, dass dann auch Bälle verschwinden. Man Bälle findet, aber in seltensten Fällen dann den eigenen.
Ja.
Also auch da ist dann halt dieses taktische Geschick gefragt und demnach muss man da ein Auge haben und vor allen Dingen Plätze, die man halt kennt, dann auch gut einschätzen. Ja, und dann kann das auch mit einer guten Runde was werden.
Gut, dann haben wir das abgewrappt. Danke, Chiara, dafür. Auch für eine Dachdeckerarbeit natürlich auf Social Media. Ich würde sagen, wir springen mal rüber zum Tourgeflüster.
Paar 4, Tourgeflüster.
Erstmal natürlich aus deutscher Sicht wieder schön. Hier in der Berliner Region ist die Ladies European Tour, die LET-Tour zu Gast mit der Amundi German Masters, wieder im Golf und Country Club Sedin, südwestlich von Berlin. wie es so schön heißt, in Michendorf. Da sind die besten Golferinnen der europäischen Tour am Pfingstwochenende am Start. Dieses Mal ist es sozusagen im Mai, letztes Jahr war es im Juni. Für alle, die Lust haben, vorbeizugucken, laden wir euch ein, kommt auch rum. Vielleicht verlosen wir wieder auch bei Instagram ein paar Tickets. Da fragen wir nochmal nach, wie das gerade aussieht. Aber sind viele Topspieler da und es ist wirklich toll, da mal ein bisschen Tourgeflüster und Tourgefühl zu kriegen. Einfach, wie sieht's aus bei einer Profitour? Man kann da relativ nah ran, man kann da mitgucken, Leute schauen, Kinder mitbringen. Das ist schon spannend. Von daher guckt sich doch vielleicht am Pfingstwochenende an oder davor. Ich bin auch wieder am Donnerstag, Freitag als Caddy im Einsatz und werde euch ein bisschen berichten bei Social Media und bei Golf 1. Wird auf jeden Fall spannend. Wir haben vor allem auch die Sandra Gahl dieses Jahr da, mit der hatten wir eine Folge gemacht, die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Da hatten wir Sandra Gahl im Interview hier, die ist dieses Jahr da, da gibt es ein kleines Meet and Greet vielleicht. Ansonsten sind 11 deutsche Spielerinnen am Start, Leonie Harm auch wieder, mit der wir auch dort auch schon ein paar Mal geschnackt haben, sehr nette Golferin. Sophia Witt ist da, die Chiara Noja, die auch letztes Jahr, glaube ich, sehr gut gespielt hat. Und den Titel, glaube ich, direkt geholt hat. Alexander Försterling spielt auch auf. Von daher wird ein gutes Feld. Guckt euch's an, Beauty, ne?
Ja, geht da vorbei. Das ist halt immer die Chance, wann kann ich schon mal so ein Tour-Event live erleben, den Aufbau, den ganzen Aufwand, was ist da drumherum noch los? Sicherlich werdet ihr auch genügend Material hier auf Social Media finden. Einige Leute sind ja da auch immer aktiv und auch wohl vor Ort. Nicht nur unser Benny, sondern auch andere Golf-Experten von Instagram
andere und Experten. So.
Demnach sollte man dann, wenn man da Bock hat, einfach mal vorbeigucken. Ja, wie machen sich die Profis warm? Wenn ich da nicht so ein Gefühl für habe, schaut einfach mal vorbei. Jetzt die Tage schon, denn die Tage vor dem Turnier sind eigentlich auch fast die interessanteren, denn da sieht man dann halt auch so eine Turniervorbereitung mal, wie was auf dem Platz gearbeitet wird, wie die Spieler sich da vorbereiten. Und ja, dann guckt euch das an, habt da vor Ort Spaß. Ich glaube, bei den Frauen ist dann die Möglichkeit, auch an die Spieler ranzukommen und ins Gespräch gekommen, noch einfacher als jetzt auf der European Tour oder so. Fahrt nach Sedin und genießt auch das schöne Wetter. Das ist ja in den nächsten Tagen hier perfekt dafür. Und schaut euch mal Golf der Frauen auf absolutem Top-Niveau an. Und wer weiß, vielleicht findet ihr da noch die eine oder andere Lösung für euer Spiel selbst, woran es eventuell hapern könnte. Und das passt dann, ja.
Ja, man sieht ja auch auf jeden Fall strategisch viel. Das ist halt das Schöne beim Zuschauen. Man sieht natürlich gute Schwünge, das ist immer klar. Man kann auch die Range ein bisschen mit angucken, das Warm-up. Aber vor allem halt strategisch sieht man, wie die spielen. Und das ist, glaube ich, spannend, wenn man irgendwie sich einen Flight rausguckt und man gern mitläuft, einfach mal zu schauen, wie machen die ihre Runde, wo nehmen die vielleicht auch mal einen Drop, wenn sie eine doofe Lage haben und unplayable. Wo strugglen sie, wo spielen sie an? Und ich glaube, da kann man auch viel fürs eigene Spiel ableiten, gerade einfach strategisch gesehen, ne? Selbst wenn man sich den Schwung nicht so einfach abgucken kann. Aber dafür ist das ganz gut und dazu bietet ja Sedin eine gute Möglichkeit und ist da auch relativ offen. Ist auch eine schöne Anlage, von daher. Empfehlung, dahin zu gehen, auf jeden Fall. Ne, Beauty?
Genau, ab da zum Frauengolf.
Dann kommen wir zur nächsten Woche, denn das ist ja natürlich in den Mainstream-Medien in Amerika ganz groß dabei. PGA, es ist jetzt die PGA-Championship-Saison. Das nächste Major steht an. Scotty Scheffler hat sein Baby bekommen mit Meredith. Glückwünsche gehen natürlich raus. Das heißt, es gibt aber auch keine Chance für das Feld, dass Scotty frühzeitig aufgibt, weil er zum Babykriegen fahren muss, wie es bei den Masters ja war, wo er gesagt hat, er würde egal an welchem Tag und egal wie er steht, halt withdrawn, also aufgeben und sagen, er geht da lieber sich das Baby angucken, dass das geboren wird, was ich auch cool finde. Aber das Ding ist vorbei. Das heißt, alle müssen mit Scottie Scheffler über die gesamten 4 Tage rechnen. Und Scottie ist natürlich einer der Favoriten als aktuell der Spieler, der am besten die Saison rumbringt. Aber es gibt auch 2 weitere, ne, in Valhalla, Beauty. Und Valhalla, hatten wir vorhin schon gesprochen, ist ja der Ort der gefallenen Krieger in der nordischen Mythologie. Welcher gefallene Krieger, den du ja so besonders magst, fällt dir denn da spontan ein?
Ja, man kann jetzt 10 Jahre zurückgehen und der Geist des Rory McIlroy liegt da unter dem Platz irgendwie noch ein bisschen begraben.
The Irish Ghost.
Seit seinem letzten Major-Titel dort auf diesem Platz war er bei den Major nicht mehr erfolgreich und vielleicht ist es jetzt so ein Comeback. Die Sportgeschichte immer so schön schreibt, Statistiken tauchten ja sofort auf, dass er vor 10 Jahren vor diesem Sieg dort 2 Events gewonnen hatte, an denen er teilgenommen hat. Wie war es dieses Jahr? Genau das Gleiche. Wieder 2 Siege. Er hat sich quasi so in Position gebracht und vielleicht kann man mit einem Rory McIlroy oder vielleicht muss man mit einem Rory McIlroy rechnen, auf jeden Fall am Sonntag, um den Sieg mitspielen zu können. Unabhängig davon, wie die Streaks von Scottie Scheffler oder Brooks Koepka sind, die auch mit einem Sieg in die Championship-Woche kommen. Und demnach ist es, glaube ich, dieses Mal kaum vorherzusehen, welcher dieser Topstars am Ende den Sieg mit nach Hause nimmt. Und man kann es ja eigentlich nur hoffen, denn spannende Turniere verfolgt man natürlich dann lieber als jetzt solche, wie auch bei Masters, wo dann relativ früh auf dem Backnine schon klar war, okay, die Kontrahenten von Scottie Scheffler machen gerade zu viele Fehler, der wird es so sicher nach Hause bringen.
Ja, und der Platz in Kentucky ist wirklich schön. Guckt ihn euch mal an, einfach guckt euch mal die Bilder an, vielleicht posten wir auch 1-2 Sachen. Das ist ein klassischer, toller Golfplatz. Also die Fairways, alle leicht gewellt, schön grün natürlich. Dann das ganze Rough, das blüht braun sozusagen mit dickem Gras. Da will man lieber nicht hinhauen, so sieht es jedenfalls aus. Ein wirklich optisch toller Platz und ich glaube aber auch herausfordernd, ne?
Ja, und das sind ja immer die Plätze, so Parkland-Style mäßig, PGA Championship, die ich persönlich halt sehr mag, du weißt es. Und all das, was ich bisher gesehen habe, die Bilder, die kurzen Videos, die ersten Eindrücke dieser Woche. Tiger war ja sehr früh da, am Wochenende bereits. Und da gab es natürlich dann schon das eine oder andere Video wieder. Wobei ich dann auch immer skeptisch bin, ob er es dann nicht tatsächlich auch übertreibt, immer wenn er dann 4 Tage am Stück sich dort vor Ort einspielt und dann wird gepostet, er hat eine fehlerfreie 63 gespielt. Ist ja gut und schön, aber wie wir auch alle wissen, jeder von uns, der alleine auf dem Platz unterwegs ist, spielt da immer komischerweise seine besten Runden und ist dann ein Turnier am Start, dann hakt's da halt auch. Demnach kann man da gespannt sein, ob sein Körper für 4 Runden hält. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Von den Temperaturen, glaube ich, gibt es da keine Probleme. Kentucky in dieser Zeit ist es dann nicht wirklich kalt, sondern schon auf der wärmeren Seite, was es in der Hinsicht für Tiger, glaube ich, am wichtigsten macht, dass er eben dann nicht wie in Augusta morgens sehr kühle Temperaturen hat, was seinem Körper so ein bisschen Probleme bereitet. Aber nichtsdestotrotz, der Platz, fantastischer Zustand, unglaublich grün, links wie rechts. Und da kann man gespannt sein, wie die Produktion das wieder rüberbringt. Und ich freue mich da riesig drauf.
Wird auf jeden Fall ein gutes Event. Und ich meine, das Feld ist ja stark. Und wir haben auch natürlich die Liv-Golfer wieder mit dabei. Also Martin Keimer zum Beispiel spielt auch. Es sind eigentlich, ich würde mal sagen, das breitere Feld sind sehr, sehr viele Golfer, aber lass uns doch mal die Top 10, die jetzt predicted sind, hier laut Daten einfach mal durchgehen. Ich gebe dir mal die Stichwörter und du kannst mir sagen, ob dir noch was einfällt zum Gewinnchancen, dann können wir auch unsere eigene Prediction machen, weil allgemein sind die Statistiken sehr ausgeglichen und die Official World Golf Ranking zählt ja immer noch so ein bisschen nicht, da sie komplett Liv ignoriert. Ja, Colin Morikawa ist hier an Platz 10, der 27-Jährige, hat irgendwie einen guten Trend gerade und hat, ja, Chancen. Er war eigentlich gut im Mix im Masters, fand ich. Colin Morikawa ist eigentlich jemand, der auch viele Strokes gained im Average hat, laut Daten. Von daher, mit dem muss man bestimmt rechnen. Der steht hier auf Platz 10. Unterbrich mich einfach, wenn du irgendwas zu dem Spieler noch sagen willst, sonst gehe ich mal einfach die Liste immer hier durch.
Alles gut.
Auf Platz 9 sozusagen der Chancenliste steht Patrick Cantlay, mit 32-jährig. Ja, der Trend von Patrick Cantlay, ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal wirklich was gewonnen hat. Das beste PGA Championship Finish ist der dritte Platz, 2019. Der steht hier auf Platz 9. Ja, das Major Resume von ihm bräuchte natürlich auch mal einen großen Win, aber nun ja. Bryson DeChambeau, Platz 8, und Bryson hat eigentlich einen guten Trend, läuft eigentlich auch schon in Augusta, war der schon heiß. Also der hat eine gute Saison und ich glaube, kann auch, ich weiß nicht, ob er mit seinem Long Drive sozusagen in Valhalla sozusagen, ob das sein Style ist, weil dann liegt er wahrscheinlich oft da in diesem Bermuda-Gras und hat Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob das für ihn ein bisschen frustrierend ist, dieser Platz, weil ich glaube, der Platz braucht mehr Genauigkeit, als Bryson irgendwie standardmäßig im Back hat. Der liebt ja diese breiten, weiten Plätze, ne? Oder irgendwo rüber,
ja, aber auch da muss ich kurz reingrätschen. Ist es da so, dass er in den letzten Monaten immer gerader von den Drives wurde? Also unglaubliche Distanz hat er immer noch, aber er schlägt den Ball unglaublich gerade für diese Clubhead-Speed, die er immer noch aufbringen kann oder aufbringt. Und demnach würde ich schon Bryson dort als einer der Top-Favoriten sehen, denn wenn er es schafft, den Ball im Spiel zu halten und nicht links und rechts zu liegen, wie du gerade gesagt hast, dann hat er natürlich mit seiner Länge auch dort Vorteile, immer kürzere Schläge ans Grün zu haben und somit den Ball halt auch auf den Grün zu platzieren. Und dann kann man gespannt sein, wenn ein Bryson erstmal heiß läuft. Wir alle wissen, eines, was bei ihm immer unterschätzt wird, ist seine Stärke mit dem Putter, die er absolut drin hat, dann hat Bryson die Chance, dort wirklich den Titel zu holen. Und bin wieder einmal darauf gespannt, wie das Ganze abläuft. Wer holt sich den Titel? Bryson sehe ich dort in engeren Favoritenkreis schon weit, weit vorne.
Auf Platz 7 ist Wyndham Clark, der auch eigentlich eine gute Saison gespielt hat, jetzt aber so ein paar kleine Schwächen hatte. Beim Masters hat er den Cut nicht geschafft. Ich glaube, auf Social Media hat er diese Woche mit einem Abschlag, den wir alle in dem Bag haben, irgendwie so ein getopptes Ding, was nach vorne ging, konnte man ihn damit sozusagen sehen. Aber ich glaube, wenn er das richtige Mindset hat, hat man ja auch in Full Swing gesehen, dass er daran am meisten arbeitet, hat er technisch gesehen auch, ist er wahnsinnig überlegen und hat die Möglichkeit und das Potenzial, glaube ich, definitiv gegen Scotty anzukämpfen und gegen die anderen beiden. Auf Platz 6 ist der Ludwig Aberg, 24 Jahre, über den haben wir ja auch viel gesprochen. Der junge, sozusagen sehr talentierter Golfer, der ist zwar noch der Rookie, ich glaube, es spielt das erste Mal im PGA Championship, aber das heißt ja nichts, weil hast ja gesehen, in Augusta Magnolia Lane war er und war sofort Runner-up, ne? Der ist halt heiß. Ich glaube, der hat noch keinen Respekt sozusagen vor diesen schweren Kurses und denkt zu viel drüber nach, sondern ist noch jung genug, um mit der Leichtigkeit und seinem Talent einfach da ganz oben mitzuspielen und mitspielen zu können, ne?
Ja, und man darf nicht vergessen, wird erst sein zweiter Major-Start sein. Beim Augusta war es ja sein offiziell erstes Major, das er gespielt hat. Und hat er gleich wieder performt. Er ist natürlich der Prototyp des erfolgreichen Spielers für die nächsten Jahre, meiner Meinung nach. Und immer wenn er jetzt am Start war, ist er auf dem Leaderboard vorne aufgetaucht, auch am Sonntag. Und demnach darf man einen Aberg niemals rauslassen. Unglaublich gut vom Tee. Und demnach halt auch immer wieder die beste Waffe für ihn, sich in Position zu bringen. Und dann kann man gespannt sein, wie er dort performen wird, aber ein Aberg sollte man nicht außen vor lassen.
Auf Platz Nummer 5 der Prediction ist Xander Schauffele. Und über Xander können wir ja sagen, was wir wollen, aber der hat halt auch in Quail Hollow gezeigt, dass er einfach, dass er mit ihm zu rechnen ist, ne? Der ist irgendwie konstant, spielt echt gut. Und ja, ich finde ja, Sander Schaufler hat auch langsam wirklich einen großen Titel verdient, Beauty.
Ja, und seine Formkurve ist da, glaube ich, entscheidend, was auch für so ein Major wichtig ist. Die ist nämlich steil nach oben. Die letzten Ergebnisse waren deutlich positiver im Vergleich zur letzten Saison, wo er so ein bisschen gehadert hat. Dann hat er mit Chris Como ein bisschen am Schwung gearbeitet. Er ist schneller, fitter geworden und interessanterweise hat das in Kombination dazu geführt, dass er nicht nur den Ball weiterschlagen kann, sondern auch, dass die Ergebnisse halt wiederkommen. Und da könnte man wieder so ein bisschen das Verhältnis zwischen Schlägerlänge und Prediction auf dem Leaderboard so ein bisschen herauskramen. Er hat sich so wieder mehr in Position gebracht. Und wenn er das der letzten Wochen, sage ich mal, so ein bisschen reinbringen kann, am Wochenende, erstmal muss man natürlich den Cut schaffen, dann ist auch mit einem Schaufele zu rechnen. Und sehe ich ganz genauso unter den Top 5, den muss man im Blick haben.
John Rahm wird auf Platz 4 gelistet. Ich glaube, über John Rahm kann man zwei Sachen sagen. Ich glaube, sein Masters-Auftritt hat ihn ja selber sehr frustriert. Und das hat man ja auch gesehen und gehört, dass er da überhaupt nicht mehr zufrieden war mit seiner Performance. Für John Rahm sprechen, finde ich, dass dieser Kurs in Valhalla ihm einfach total passen. Und das genau sein Playfield ist, so wie Torrey Pines oder Riviera, Augusta. Also eigentlich ist er da sehr gut in diesen Plätzen, die wirklich auch Präzision und gleichzeitig Touch bedürfen. Ja, ist die Frage, wie gut er jetzt wieder reinkommt, nachdem er so einen kleinen Bumper vielleicht auch hatte. Und einige sagen halt, liegt vielleicht am Liftwechsel. Ja, ich glaube nicht, ne, dass man einfach da diese Formkurve, die leicht nach unten zeigt bei John Rahm, jetzt mal kurz mal ein paar Sachen nicht gewonnen, heißt jetzt nicht, dass man den abschreiben muss. Ne? Der ist ja immer noch einer der Top-Golfer der Welt. Ich glaube, offiziell wird er auch auf dem fünften Platz der Weltrangliste geführt, die, wie gesagt, ja nicht mehr so relevant ist. Aber mit John Rahm muss man eigentlich immer rechnen.
Ja, ich bin gespannt. Er wirkt für mich anders als in den letzten Jahren. Nicht ganz so konzentriert will ich da nicht unterstellen, was dann oft ganz schnell gesagt wird, denn ich denke schon, dass er mit voller Konzentration bei der Sache ist. Sicherlich ist er 800 Millionen schwerer, aber das sorgt ja nicht dafür, dass die Konzentration erstmal weg ist. Aber dennoch sehe ich John Rahm jetzt unter den Favoriten nicht. Ja, meiner Meinung nach hat er immer noch damit zu knabbern mit diesem Wechsel zur Lift-Tour. Und ich glaube, er ist sich nicht ganz so sicher, ob das so für ihn jetzt dann doch der richtige Schritt war. Demnach sich da zu viele Ablenkungspunkte für John Rahm und würde ihn da jetzt nicht unter die Top 10 am Wochenende sehen.
Okay, wird man sehen. Ich gebe ihm da eine Chance, aber klar, ich finde auch, er hat irgendwie mit diesem Liftwechsel und jetzt mit den letzten paar Spielen gezeigt, irgendwie da ist irgendwas. Let's see. Rory McIlroy ist auf dem dritten Platz mit 35 und das ist für dich auch ganz, ganz herausragend. Das ist seine 15. PGA Championship Appearance. Also der hat das erste Mal aufgetiet, da war er 20 bei den PGA Championships und hat auch das Ding zweimal gewonnen, nämlich 2012 und wie angesprochen, vor 12 Jahren und vor 10 Jahren, 2014. Hat von den 15 Mal, die er angetreten ist, 14 Cuts geschafft. Also wird sein 16. Appearance. Er hat 15 geschafft. Es war 19 sogar. Ich glaube, er hat ja hat ja zwei Events gewonnen. Einmal den Team-Event zusammen mit Shane Lowry und jetzt das Ding sozusagen in Quail Hollow. Wells Fargo war das. Der ist. Ich glaube, der will es auch ein bisschen. Ne? Ich meine, er hat nicht den Druck, den man, glaube ich, in Augusta von ihm hat. Ja, schafft er es auch mal in Augusta zu gewinnen, das Green Jacket. Und hier hat er ja schon die PGA Championship zweimal gewonnen. Das heißt, der Druck ist raus und gleichzeitig ist er wirklich gerade hot, 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 würde ich fast sagen. Also, ich bin ja ein großer Rory-Fan. Von daher, wie siehst du Rory gerade?
Ja, für McIlroy ist immer entscheidend, wie sehr oder wie ist seine Fokussierung? Er macht sich ja dann auch immer wichtig, dass das ja jetzt immer zählt und Major ist ihm besonders wichtig und ob er sich nicht selber zu viel Druck auflädt. Und dann kann man halt sehen, wie sehr kann er den Druck aushalten? Denn wir alle wissen, dass er ein fantastischer Driver vom Golfball ist. Das ist klar, das ist außen vor, das wird doch immer so bleiben. Aber wie wird er seine kurzen Schläger im Griff haben? Manchmal kommt es mir vor, es ist besser für McIlroy aus 200 Yards Richtung Fahne spielen zu dürfen, als jetzt aus 90 oder 100. Denn dort vermisse ich immer noch für ihn so ein bisschen die komplette Kontrolle über den Golfball, wenn er die Wedges in der Hand hat, geschweige er dann den Putter in der Hand hat. Und ich habe das schon öfter gesagt, ist jetzt kein Rant oder heißt nicht, dass ich McIlroy nicht leiden kann, ist halt bloß meine Meinung. Er ist halt mit dem Driver, kommt da gar keiner an ihn ran, aber halt mit dem Putter und mit den Wedges ist er halt nicht PGA-Tour würdig. Und solange sich das nicht verändert, wird er halt auch kein Major mehr gewinnen, meiner Meinung nach. Denn so ein normales Tour-Event ist halt dann doch was anderes, wenn da Spieler wie Scheffler, Koepka, DeChambeau oder ähnliches nicht mit am Start sind, dann kann man dann damit, auch wenn man jetzt wie am Wochenende 5 Schläge vor dem zweiten ins Ziel kommt, auch so ein Turnier dann eben so gewinnen, in Kombination vor allen Dingen, dass er Quail Hollow ja auch persönlich sehr, sehr gut kann. Und das ist meiner Meinung nach auch seine einzige Hoffnung jetzt in Valhalla, dass er dort halt schon erfolgreich war und diese positiven Vibes mit in die Turnierwoche nehmen kann und somit vielleicht nach 10 Jahren mal wieder ein Major gewinnt.
Ja, und Platz 2 und 1 teilen sich ein bisschen Brooks Koepka und Scottie Scheffler, die beide die absoluten Top-Favoriten sind. Brooks hat gerade in Singapur gewonnen, den LIV-Event, und ja, es ist ja auch der PGA Defending Champion dieses Jahr. Scottie Scheffler hat sein Baby bekommen und ist eh hot die gesamte Saison über. Ich glaube, es gibt keinen, der irgendwie gerade besser ist. Seit den Zeiten von Tiger Woods wird ja gesagt, dass eigentlich diese Average von 50 Strokes gained, die er gegen das gesamte Field hat, halt schon herausragend sind. Und wenn Scottie das durchhält, dann gewinnt er das Ding eigentlich locker. Und deswegen ist die Frage, Brooks oder Scottie, so eine 50-50-Sache, eigentlich so ein Coinflip. Ne? Eigentlich können es beide. Und eigentlich ja, laut Statistik spricht eher was für Scottie Scheffler, aber vielleicht will es ja Brooks auch ein bisschen mehr, und wir kennen ja alle seine Attitude, so gerade bei Majors, dass er sagt, so, er geht da raus, die Hälfte der Leute muss er eh nicht bedachten, und irgendwie das Feld, was gerade da ist, die schlägt er schon. Ne? Also der hat halt einfach das Mindset dafür, mal so gesagt.
Ja, und das ist ja das, was ich immer so gut finde bei Koepka, wie er für sich selber abschätzt, wie erfolgreich kann ich dort werden. Es gibt Rookies, die das erste Mal so ein Major spielen, die nimmt er da gleich raus und dann geht er dann so ein bisschen noch durch, die Hälfte schafft und den Cut. Und ich sehe Koepka vor allen Dingen nach seinen letzten Auftritten auf der LIV-Tour schon, ja, in Führung so ein bisschen, aber natürlich mit all dem, was Scheffler dieses Jahr macht, jetzt auch noch diese Hormoncocktail der positiven Dinge nach der Geburt des Kindes, die noch mit inne sind, und den darf man da auf gar keinen Fall außen vor lassen. Und wenn man tippt, natürlich muss man auf Scheffler tippen, nach den Erfolgen, die er eingefahren hat. Und ist so ein Tiebreaker. Also ich sehe schon die beiden Sonntag in der Final Pairing zusammen spielen. Es kann spannend werden. Es kann aber auch ganz anders kommen, dass Scheffler nach jetzt den Cut verpasst. So schwarz kann man das auch schon sehen. Wird gespannt sein. Und interessante Themen, die wir nächste Woche natürlich dann auswerten können. Und demnach wird das, glaube ich, eine fantastische PGA Championship im Valhalla Golf Club. Und einer, den man noch außen vor gelassen hat, interessanterweise, ist der Homeboy, der Kentucky-Guy Justin Thomas. Weil sowas darf man halt auch nicht vergessen. Wenn du halt ein Major spielst in deinem Heimatstaat, da sind die Amis ja auch nochmal anders, dann ist man da besonders motiviert, vielleicht der eine oder andere übermotiviert, mit dem ganzen Drum und Dran, dass da wahrscheinlich alleine 1000 Leute vorbeikommen aus der Umgebung, die Justin Thomas persönlich kennt. Aber lass Justin Thomas nicht außen vor. Das ist für mich noch so ein Sleeping Pick. den man da noch ins Boot werfen könnte. Genau absolut, wie Cameron Smith, ja, der ja auch in einer absoluten Topform ist.
Ja, ich meine, klar, Justin Thomas, wenn du, sag ich mal, so auf Home-Turf bist, oder dann hast du natürlich auch ein bisschen was anderes. Er ist sehr, sehr solide zurzeit, hat auch 5 Top-15-Results in 2024. Platz 11 T2Green und Platz 9 bei Approach. Also das ist rein die Statistik, spricht ja auch natürlich für ihn. Und das wäre natürlich auch schön. Der ist so nämlich offiziell auf Platz 13 der Predictions sozusagen. Also außerhalb der Top 10, aber hey, passt ja dazu. Was ist dein persönlicher Pick? Dann lass es doch nochmal ein, jeder darf einen Pick nur diesmal machen. Und es darf nicht Scotty Scheffler sein. Sagen wir so, wir gehen davon aus, Scotty gewinnt das Ding. Und wenn nicht, was wäre unser Top-Tipp?
Also ich gehe mit Bryson DeChambeau. Einfach zu dem, was ich gesagt habe. Seine Driving Accuracy und Fähigkeit der letzten Monate beeindruckt mich schon sehr. Und sollte er das Short Game im Griff haben, sehe ich Bryson ganz weit vorne. Und ich tippe einfach mal auf Bryson als PGA Tour Champion.
So, dann nehme ich Xander Schauffele. Der ist, glaube ich, der least favorite Pick von allen, aber ich glaube diesmal an Xander. Ich glaube, das ist sein Moment zu shine.
Ja, okay. Sehr gut.
Ja, gut, dann haben wir einen Tipp abgegeben. Mal schauen, wie es ergibt, wenn wir nächste Woche erfahren. Ja, guckt bei Social Media ein bisschen rein. Wir werden das eine oder andere wahrscheinlich posten. Ansonsten, Beauty, komm, wir gehen nochmal auf die Terrasse und sagen einen Abschiedsgruß an die Hafis. I want my birthdays all day long, let the bogeys go
and say hey! Lally, lally. Hole 19 auf der Terrasse.
Ja, und da wir schon wieder slightly over the time sind, wollen wir euch mit dieser Folge wieder zurücklassen, in die Woche gut starten lassen. Wir freuen uns, dass ihr uns jede Woche mit auf dem Weg zur Arbeit, auf den Ohren, beim Training, irgendwie im Wartezimmer, wer weiß, wo ihr uns hört. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über alle netten Zuschriften. Ein Gruß geht raus an alle Huffies da draußen. Und Beauty, du hast die letzten Worte der Sendung. Wir hören uns nächste Woche.
Genau, dann mache ich es auch kurz und knapp. Viel Spaß bei all dem Golf, den ihr in dieser Woche sehen, spielen und begleiten dürft. Und ihr wisst ja, dabei auch immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.